Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Weißt du, was ich richtig gruselig finde?
Den menschlichen Alterungsprozess?
Ja, den auch. Aber vor allem die Modernisierungsagenda des Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Das waren für dich ungewohnt viele lange Worte in einem Satz.
Ja, gebe ich zu. Tatsächlich ja.
Möchtest du mir mehr darüber erzählen?
Das Thema heben wir uns noch etwas auf. Ich wollte nur schon mal anteasern. Da kommt in den nächsten Wochen was.
Ich bin sicher, die Zuhörenden können sich vor Spannung kaum auf den Sitzen halten.
So recht, wie ich finde.
Wenn das nicht Thema sein soll, über was reden wir denn dann?
Ja, heute geht es um das berühmte Beispiel, das eine Beispiel, an dem alle verstehen, wie KI-Integration im Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung funktionieren kann. Dann sprechen wir über die KI-Bubble, was es eigentlich genau sein soll, was passiert, wenn sie platzt und ob es überhaupt platzt. Und zum Schluss haben wir noch das Thema des sogenannten AI-Workslops. Das heißt also, was jetzt passiert, wenn Mitarbeitende mit KI ihre Arbeitsergebnisse produzieren, aber eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie da tun. Und ja, was das für eine Auswirkung dann auf die Organisation hat. Das sind unsere Themen.
Frage 1 lautet wie folgt. Können Sie uns bitte mal ein Beispiel für eine KI-Integration im Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung geben?
In meinen Veranstaltungen werde ich immer und immer und immer und immer wieder gefragt, was denn das eine Beispiel sei, wie man KI in der Integration im Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung denn zum Einsatz bringen kann. Und es ist vollkommen egal, wie viele Beispiele ich schon vorher gezeigt habe. Es ist vollkommen egal, wie sehr wir über Funktionalitäten und grundlegende technologische Konzepte gesprochen haben. Das alles spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich kann noch dreimal von irgendwelchen anderen Behörden erzählen, wie die das konkret gemacht haben. Trotzdem schauen mich die Leute meistens wie ein Auto an. Und ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass das daran liegt, wie ich die Sachen erkläre, sondern weil sich diejenigen, die halt dann diese Dinge fragen, eine Sache in dem Moment nicht hinbekommen, und zwar die Transferleistung zu erbringen. Transferleistung heißt nichts anderes, als das Gehörte auf die eigenen Anwendungsfälle anzuwenden. Denn dafür muss man zunächst einmal wissen, was sind denn überhaupt die Anwendungsfälle? Was für Themen hat man denn jetzt gerade in der Behörde oder im Unternehmen? Und wie kann das, was uns jetzt der Herr Müller davor getanzt hat, darauf angewendet werden? Und man muss sagen, das ist so ziemlich in jeder Dienstleistung, die man so anbieten kann, ist das der Fall. Die Leute fragen immer nach Beispielen, wie das andere gemacht haben. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich könnte auch 8 Stunden lang nur damit verbringen, quasi Beispiele von anderen zu zeigen. Aber es führt unweigerlich zu dem Ergebnis, dass dann meine Zuhörenden wieder da sitzen und versuchen zu übertragen, wie dieses genannte Beispiel oder die Vielzahl von genannten Beispielen dann auf ihre Situation übertragbar ist. So, und das ist etwas, was viele Menschen einfach nicht verstehen wollen, dass das nichts bringt. Das funktioniert nicht. Ich kann noch so viele Beispiele zeigen. Wenn jemand nicht in der Lage ist, diese Transferleistung zu erbringen, dann wird ihm das alles nichts sagen. Aber das verstehen dann die meisten nicht, sondern sie fragen nach dem nächsten Beispiel, weil das könnte ja dann die Klarheit bringen. Vielleicht muss nur noch ein weiteres Beispiel her, wie andere das machen, damit ich dann verstehe, wie KI konkret bei mir eingesetzt werden könnte. Und wenn das nächste Beispiel auch nicht funktioniert, was es nicht tun wird, dann das nächste Beispiel und das nächste Beispiel und das nächste Beispiel. Und ich habe einfach aufgehört, das mitzumachen. Obwohl ich nach wie vor halt in meinen Seminaren und Schulungen mit dieser Frage konfrontiert werde. Und natürlich gebe ich Beispiele, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist einfach auch mal Schluss. Denn die Wahrheit ist leider, die Transferleistung muss trotzdem mein Gegenüber erbringen. die kann ich, selbst wenn ich eine Beratung durchführe, nur zu einem ganz gewissen Grad erbringen. Mein Gegenüber ist in der Situation, aber in der es ist. Ne? Also mein Gegenüber weiß, was für Probleme gerade in der Organisation halt vorherrschen und was als nächstes getan werden müsste gegebenenfalls. Und deswegen sind Sie immer diejenigen, die auch auf diese Frage am besten antworten können. Eigentlich. Nur aus irgendeinem Grund funktioniert das oftmals halt nicht. Oder man spricht mit den falschen Leuten. Auf jeden Fall eine schwierige Thematik. Und auch hier auf diese Frage werde ich jetzt nicht mit weiteren Beispielen antworten. Sondern machen Sie sich klar, wie KI konkret funktioniert, was die Kerntechnologien innerhalb von künstlicher Intelligenz sind, was die Kernmehrwerte sind. Und dann schauen Sie in Ihre Organisation hinein. Wo liegen die Probleme? Wo gibt es gerade Bedarf? Wo sind die Kittelbrennfaktoren, wie ich sie nenne? Und dann versuchen Sie das Gelernte, das heißt also die technologischen Fähigkeiten von KI, darauf anzuwenden. Und da müssen Sie womöglich schon noch ein bisschen tiefer gucken, auf Prozessebene womöglich sogar. Aber vielleicht nicht nur. Vielleicht reicht es auch schon halt, sich die Arbeitsweise von Ihren Mitarbeitenden und den Bediensteten halt konkret anzuschauen. Am gewissen Punkt, und das soll eigentlich letztendlich hier die Message jetzt sein, müssen Sie die Transferleistung selbst erbringen. Das nimmt Ihnen niemand ab. Selbst wenn eine Beratungsfirma halt Ihnen eine konkrete Softwarelösung halt verkaufen würde, von der marketingtechnisch gesagt wird, dass es exakt genau das ist, was Sie brauchen jetzt, müssten Sie sie immer noch in Anwendung bringen. Und das übernimmt halt dann der Dienstleister, die Beratungsfirma oder der Softwareentwickler übernimmt nichts für Sie. Sie müssen halt die Software in Anwendung bringen und gegebenenfalls auch sagen, was in ihr noch fehlt, was jetzt nachgebessert werden sollte. Von daher, Transferleistung zu erbringen, ist harte Arbeit. Machen wir uns nichts vor. Jeder, der in der Schule war und studiert hat oder studiert hat, der weiß, dass eigentlich die Transferleistung vom Gelernten zur konkreten Anwendung eigentlich das Schwerste ist. Und das ist allemal schwerer noch, wenn die KI, also wenn die Technologie einem so fremd ist. Also wenn viele der Dinge, über die man dann zum ersten Mal spricht, man vorher so noch nie gehört hat, dann ist es noch mal schwerer, eine Transferleistung zu erbringen. Das lässt sich allerdings nicht ändern. Man kann das halt nur ändern durch noch mehr Lernen, sich längerfristig damit beschäftigen und dann wird es auch einfacher, die Transferleistung, wie also KI integriert werden kann, zu erbringen.
Es geht weiter mit. Man liest immer mehr von einer KI-Bubble. Was ist damit gemeint und hat man mit KI womöglich auf das falsche Pferd gesetzt?
Ja, die KI-Blase. Die KI-Blase ist gerade in aller Munde und ich versuche das mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Die KI-Blase, was bezeichnet man damit eigentlich? Aus meiner Perspektive bezeichnet die KI-Blase eine Überbewertung von Aktienwerten. In dem amerikanischen Aktienindex für Technologiefirmen S&P 500 sind eine Vielzahl von Aktien drin. Aber nur 6 oder 7 Werte davon machen circa 30 bis 40, wenn ich mich nicht vertue, an Prozent aus für diesen gesamten Aktienindex. Das heißt, da haben wir ein Übergewicht. Das ist zunächst einmal nicht schlimm und kein Indiz für eine KI-Blase. Auch wenn diese Unternehmen natürlich maßgeblich was mit KI zu tun haben. Allen voran Nvidia. Und was aber jetzt zu der Blase führt, ist eine Überbewertung dieser Aktienwerte. Jetzt wird es ein bisschen, ich sag mal, finanztechnisch. Ich bin jetzt auch kein Finanzberater oder sowas. Und jetzt auch nur investmenttechnisch nur sehr begrenzt unterwegs in Form von ETFs. Aber ich versuche doch mal zu erklären, was da gerade passiert. Ein Aktienwert ist ja immer, versucht immer die Realität abzudecken, wiederzugeben. Sprich, wenn wir ein Unternehmen haben, was einen Aktienwert ausgibt, der gerade 100 Euro kostet, also eine Aktie kostet 100 Euro, dann wird versucht herauszufinden, ob diese 100 Euro tatsächlich dem Unternehmenswert entsprechen. Eine Überbewertung liegt vor, wenn der Unternehmenswert mit all seinen ganzen verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Verbindlichkeiten, Opportunitäten, vieles, was man auch gar nicht so konkret zahlentechnisch überhaupt, also was man gar nicht so in Zahlen fassen kann, wird versucht herauszufinden, ob dieser Wert von 100 dem entspricht. Und vielleicht sind das nur 50 Euro. Dann haben wir es mit einer krassen Überbewertung zu tun, denn der Markt denkt, dass das Unternehmen wesentlich mehr wert ist, als es das eigentlich ist. Also werden Analysten, Aktienhändler, verschiedenste Finanzprodukte werden halt dann so eingesetzt, dass sie eher auf die Kursreduktion setzen. Also dass der Kurs runtergehen wird, weil ja offensichtlich das Unternehmen überbewertet ist und irgendwann in der Wahrheitssuche via Aktienwert der Markt schon herausfinden wird, dass das Unternehmen tatsächlich wesentlich weniger wert ist. Also wird wahrscheinlich der Kurs sinken. Eine Unterbewertung ist das Gegenteil. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Unternehmen mit 100 Euro bewerten würden und der Aktienwert liegt aber gerade bei 50, und das ist nur sehr stark verkürzt und vereinfacht, dann ist das natürlich wesentlich komplexer, aber der Erklärung willen an der Stelle, dann haben wir es mit einer krassen Unterbewertung zu tun. Und das ist dann ein Geheimtipp. Denn dann wissen Analysten zum Beispiel, dass der Aktienwert in aller Regel steigen wird, weil der Markt auf der Suche nach der Wahrheit ist. Der Markt sind wir, die Käufer dieser Produkte oder der Dienstleistungen dieses Unternehmens. Und wenn wir dann herausfinden, das ist eigentlich ziemlich gut, was die da machen, dann stellen wir vielleicht auch fest, es ist unterbewertet und kaufen dann mehr von diesem Unternehmen. Und dann wird das Unternehmen wertvoller und der Aktienwert gleicht sich eher dem Wert des Unternehmens an. Überbewertung, Unterbewertung. So, jetzt ist der nächste Punkt. Wir haben im Markt haben wir zirkuläre Geschäfte. Diese 6 bis 7 Unternehmen, die da zusammenhängen, anführen halt Nvidia und Co. Oracle spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Die machen so gut wie jede Woche mit irgendwelchen Schlagzeilen dann von sich reden, wo es darum geht, dass die eine Firma in die andere Firma in irgendeiner Form investiert. Mehrere Milliarden, hunderte von Milliarden. Und das wird dann irgendwann lustig, wenn, ich sag mal, das eine Unternehmen das andere 100 Milliarden investiert und eine Woche später investiert dann wiederum vorher der Nutznießer in den, der vorher investiert hat, wiederum auch 100 Milliarden. Und das sind sogenannte Zirkulärgeschäfte. Und je mehr die vorkommen, desto mehr sieht der Markt, also wir, oh, da passieren ja gerade ganz tolle Sachen, da wird heftig investiert, also wird wahrscheinlich der Marktwert dieser Unternehmen wesentlich höher sein als der Aktienwert. Also kommt es zu einer Überbewertung. Das sind Zirkulärgeschäfte. Wir Menschen sprechen aber auf diese Zirkulärgeschäfte erstmal nicht an, so nach dem Motto, das sind Zirkulärgeschäfte, das ist irgendwie nicht gut, was da passiert. Das kriegen wir erst mit, wenn wir längerfristig auf sowas da drauf schauen. Aber kurzfristig denken wir, boah, das ist ja toll, was da gerade läuft. Also ist das total unterbewertet, also investieren wir jetzt. Konkret sind aber diese Unternehmen wahrscheinlich überbewertet, weil wer sich ständig linke Tasche, rechte Tasche halt das Geld da investiert, da entsteht ja nicht notwendigerweise dadurch dann ein weiterer Wert, sondern es wird nur Geld von links nach rechts geschoben. Und deswegen sagt man, dass diese Unternehmen halt durch diese Zirkulärgeschäfte ihren Marktwert künstlich erhöhen und die KI-Blase dann am Laufen halten. Dass also die KI-Blase in Form von Aktienwerten irgendwann platzen wird und dass wir einen Kursrutsch haben werden, das ist also für mich persönlich nicht abzuwenden. Das ist ziemlich sicher. Wann das so sein wird, kann man natürlich jetzt nicht vorhersagen. Und deswegen würde ich den Begriff der KI-Blase gerne nochmal ein bisschen auseinanderdröseln in Form einer anderen Deutung. Denn ich finde, man kann da finanztechnisch drüber sprechen, über das Thema. Man kann aber auch da letztendlich aus einer Perspektive der Technologie drüber sprechen. Ist denn die Technologie überbewertet? Es gibt da diese NATO-Studie. Ich will immer Nando sagen, aber Nando ist es nicht. Es gibt eine Studie, die sagt, dass 95% der KI-Einführungsprojekte in Unternehmen scheitern und keinen signifikanten Mehrwert der Organisation bieten. Gleichzeitig haben wir solche Themen, da werden wir auch heute noch drüber sprechen, über AI-Workslop, Schatten-KI und ganz viele Dinge. Diese besagte Studie, ich glaube, wir haben sie jetzt hier in dem Podcast, haben wir sie auch schon mal halt zitiert, hat allerdings eigentlich was ganz anderes gesagt. Na, das ist das mit diesen 95%, was die Medien aufgegriffen haben, aber das ist eigentlich nicht das, um was es geht. Denn das, was sie gesagt haben, ist, dass sobald ein Baukasten wie ChatGPT eingesetzt wird, 80% der Unternehmen einen Produktivitätsboost spüren. Was diese 95% waren konkrete KI-Integration in die Prozesse und nicht halt die Nutzung von ChatGPT an und für sich. Für mich ist damit eigentlich unstrittig, dass künstliche Intelligenz in Unternehmen einen Mehrwert liefert. Und somit kann man argumentieren, das darf jeder für sich selber entscheiden, so kann man argumentieren, dass aus der technologischen Perspektive die KI-Bubble aktuell sogar unterbewertet ist. Denn das, was auf all den Ebenen gerade läuft, ist nicht nur generativer KI, sondern auch in der Robotik, in der Biochemie, Quantenphysik meinetwegen auch noch, überall, wo KI-Modelle eingesetzt werden, das entzieht sich meistens halt der Übersicht eines normalen Otto-Normalverbrauchers, der ein bisschen die Nachrichten verfolgt. Von daher, es gibt ja eine Finanzblase und die wird platzen, ganz klar. Das wird dazu führen, dass ich investiere auch in den MSCI World, dass der erstmal in den Keller geht. Ist für mich einfach nur eine Frage der Zeit und ist aber nicht schlimm, weil der wird sich auch wieder erholen. Denn es gibt so einen Spruch, das Platzen einer Blase bedeutet, dass es Substanz geschaffen wird. Und es ist sehr hilfreich, dass die Technologie an und für sich eben keine Blase ist. Das heißt, ja, es eher mit einer Unterbewertung zu tun haben noch. Weil die meisten Menschen nutzen ChatGPT und Co. auf dem Niveau, wie es auch vor 2 bis 3 Jahren schon möglich gewesen. Die ganzen neuen Möglichkeiten in Form von Deep Researches, Agents und so weiter und so fort, die werden von dem Gros der Menschen gar nicht benutzt. Also hier gibt es eine krasse Unterbewertung. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn lass in den USA die Leute investieren, wie sie wollen. Die Technologie wird nicht verschwinden. Und das ist für mich persönlich auch eine gute Message. Und da will ich langsam mal zum Ende kommen, weil ich bin schon bei 9 Minuten jetzt bei der Beantwortung. Meine Selbstständigkeit beruht ja auf künstlicher Intelligenz. Das heißt also, wenn morgen der KI-Boom zu Ende wäre, wäre das erstmal nicht so schlimm. Also die KI-Blase platzen würde in den USA, finanzierungstechnisch, wäre das nicht schlimm. Weil ich weiß ganz genau, dass so wie wir in den Seminaren KI den Menschen beibringen, wie wir es in Prozesse integrieren, wie wir Softwareprodukte damit bauen, die dann etwas Magisches mit KI tun, dass das Mehrwert hat. Und von daher, ja, hat man hier, um jetzt die Frage jetzt mal final zu antworten, hat man auf jeden Fall nicht das falsche Pferd gesetzt. Diese KI-Bubble, wenn sie platzt, das bezieht sich hauptsächlich halt auf den Finanzierungssektor. Und das Platzen wird finanzierungstechnisch dazu führen, dass mehr Substanz entsteht, so wie das auch schon halt bei der Dotcom-Blase der Fall war.
Zum Schluss hier noch eine längere Frage. Einige Kollegen bei uns benutzen bereits ChatGPT. Und jetzt gibt es im Unternehmen erste Unzufriedenheit, weil deren Inhalte immer ziemlich viel zu lesen bedeutet. Und oftmals bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Was machen wir falsch?
Ja, was diese Frage meint, ist letztendlich das Phänomen des sogenannten AI-Workslops. Was heißt das? Workslop, englischer Begriff, steht für Arbeitsergebnisse von minderer Qualität. Hat es immer schon gegeben. Also weit vor KI schon. Wenn jemand, sagen wir mal, zu Zeiten von der Schreibmaschine sehr schnell getippt hat, aber nicht schnell tippen konnte, hat er womöglich viele Fehler gemacht, hat das Dokument dann in eine Mappe gegeben, der ganze Prozess ging weiter, keiner konnte was mit dem Dokument anfangen, weil kein offizielles Schriftstück, weil viele Fehler drin. Das ist Workslop. Das sind Arbeitsergebnisse minderer Qualität. Was ist jetzt AI-Workslop? Naja, minderwertige Arbeitsergebnisse, die mit KI erstellt worden sind. Wie erkennt man die? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, die jetzt gerade durch die Medien geht, ist, dass in dem Spiegel-Online-Artikel ganz unten stand, hey, wenn du noch möchtest, dass ich das so und so baue, dann gib mir gerne Bescheid. Das ist dieser Satz, den ChatGPT unter jede Ausgabe setzt, um Interaktion zu produzieren, sodass man halt noch weiter mit der KI spricht. Wenn man dann aber auf Kopieren geht, also dass das der ganze Text in der Zwischenablage kopiert wird, vergessen die meisten, den untersten Teil wegzuschneiden. Und dann kann es passieren, dass das online geht. Und so kann man nach diesen speziellen Formulierungen, die die KI verwendet, dann tatsächlich über Google 1:1 suchen und findet dann eine Vielzahl von Webseiten, auf denen diese Texte zu sehen sind. Und das entlarvt automatisch AI Workslop, denn hier war jemand tatsächlich ein bisschen schlampig. Ist natürlich unfair, aber der Artikel kann trotzdem gut sein. Nur weil es da drunter steht, heißt das nicht, dass der Artikel entwertet wird. Aber wir wissen ja, wie wir Menschen sind. Na, wir finden das gar nicht so toll und deswegen finden wir das dann halt, empfinden wir das als minderwertig. Was AI Workshop auch noch sein kann, ist, dass wenn KI Texte generiert hat auf Basis von sehr, sehr wenigen Informationen nur, dass dann erstens die Quellen nicht stimmen, die verwendet worden sind, selbst wenn sie ausgewiesen werden. Also wenn die KI nicht das verlinkt, sondern halt innerhalb des Textes von bestimmten Dingen spricht, kann es sich um Halluzinationen handeln. Und bis die dann mal durchgecheckt sind, kann Zeit vergehen. Das ist AI-Workslop. Also wenn, dann braucht man konkrete Quellenangaben oder halt nicht irgendwie innerhalb eines Textes, ja, der und der hat mal gesagt, sondern wir brauchen konkrete Quellenangaben, die man mal schnell checken kann. Es kommt ganz gerne zu, ich sag mal so, Zirkulärtexten. Je weniger Informationen eine KI bekommt zum Schreiben von einem Text, desto mehr quatscht sie rum. Und zwar in Kreisen. Und das meine ich so mit diesem zirkulären Schluss. Die Texte lesen sich auf den ersten Blick erstmal ziemlich gut, aber sie sagen eigentlich im Prinzip immer wieder das Gleiche. Und ihre fachliche Tiefe ist sehr, sehr gering. Und da merkt man, okay, die Person, die das gerade generieren lassen, hat nicht viel Aufwand auf sich genommen, um entsprechend Informationen halt reinzugeben, um eine Recherche zu machen, um das Ganze vielleicht iterativ zusammen mit der KI zu verbessern. Was sind die Auswirkungen oder was sind die Maßnahmen gegen AI Workshop? Stopp. Was sind erstmal die Auswirkungen? Ja, die Auswirkungen sind, dass jemand, der sich keine Mühe gibt, seitenweise diese Arbeitsergebnisse produzieren kann. In einer Organisation, die eher auf Output getrimmt ist, statt auf qualitativen Input. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Also auf Qualität, auf Quantität getrimmt ist und nicht auf Qualität, so rum, werden Mitarbeitende automatisch ermutigt, sowas zu produzieren. So, und wenn das halt der Fall ist, dann wird mal eben schnell halt die KI halt angestiftet, da seitenweise Dinge zu produzieren, weil man dann sagen kann, guck mal hier, was ich alles habe generieren lassen oder beziehungsweise was ich alles geschrieben habe. Guck mal hier, wie lange saß ich da dran? Aber das muss natürlich alles jemand lesen. Und da gibt es eine Studie tatsächlich, muss ich mal raussuchen, die hat belegt, dass Menschen, die halt AI Workslop produzieren, bei ihren Kollegen auch halt dann schnell unten durch sind, weil die genau uns genau wissen, das lesen können, dass das von der KI stammt und dem einfach keine großartige Beachtung schenken, sondern eher im Gegenteil, diese Inhalte verstopfen dann die Prozesse, weil sie halt sehr schwer nur gecheckt werden können. Es dauert sehr lange, bis man durch sie durchgegangen ist. Und dann, wenn man durch sie durchgegangen ist, ist relativ schnell klar, dass man seine Lebenszeit da verschwendet hat. So, und das produziert natürlich dann auch Kosten. Ne? Und Friktionen im Team und so weiter und so fort. Das ist also schon eine wichtige Sache. Wie kann man dem begegnen? Na, jetzt kommen wir halt, was sind die Maßnahmen dagegen? Schulung, ganz klar. Erstens, die Leute müssen wissen, wie man mit KI umgeht, damit sie auch vernünftige Arbeitsergebnisse produzieren. Zweitens, die Leute brauchen einen Bezahl-Account. Denn wenn ich mit einem kostenlosen, vielleicht sogar unregistrierten ChatGPT herumhantiere, dann sagt mir das Modell relativ schnell, super, dass du mit mir gesprochen hast, hier ist das Ergebnis, tschüss und auf Wiedersehen. Mehr Nutzung hast du gerade nicht. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, iterativ mit der KI irgendwie zu arbeiten. Und wenn ich mit der iterativ nicht arbeiten kann, nehme ich das Erstbeste, was sie produziert hat. Und das ist meistens Murks. Und wenn ich dann, ist mal rein kulturell, meine Organisation nicht so getrimmt habe, dass eher halt dann die Qualität im Vordergrund steht und nicht die Quantität, dann öffne ich halt da alle Türen. Also ich muss letztendlich dafür sorgen, dass auch der normale Workslop vermieden wird, damit es keinen Nährboden gibt für den AI-Workslop. Weil ich sag mal so, wenn ich keinerlei überflüssigen Meetings machen möchte, dann ist es wahrscheinlich schwerer für Leute, sich immer wieder zu neuen Meetings zusammenzusetzen, aus denen dann nichts rauskommt. Sondern es ist ganz klar, nein, wir setzen uns erst zusammen, wenn wir bestimmte Themen halt abarbeiten können, wenn das vorbereitet ist und wenn das wirklich einem Sinn dient. Sich einfach nur wegen, ich sag mal, weil man das halt so macht, zusammenzusetzen zu einem Team-Meeting und sich dann gut unterhalten, aber am Ende ist gar nichts geklärt, das ist halt tatsächlich eher schwierig. Aber das sind halt schon Workshop-Themen. Das ist also minderwertige Arbeit, passiert jetzt auch schon. Überall und ständig. Nur halt durch KI, ne, kann diese minderwertige Arbeit halt doppelt und dreifach produziert werden. Und das heißt also, wenn wir kulturell dafür sorgen, dass wir effizient miteinander kommunizieren, dann hat auch AI-Workshop weniger eine Möglichkeit, Fuß zu fassen. Man kann das also technisch, organisatorisch und auch kulturell das Thema anfassen und sollte man auch, um sicherzustellen, dass es halt nicht zu dem, was jetzt hier gerade beschrieben worden ist, ne, also dass Inhalte erstellt worden sind, das führt zu Unzufriedenheit bei anderen wiederum, dass das eben gerade nicht passiert, sondern wenn alle in dem Umgang mit KI geschult sind, einen Baukasten zur Verfügung haben und sie genau wissen, wie der zu benutzen ist, dann können die an der Stelle halt dann damit auch was anfangen und produzieren hochqualitative Arbeitsergebnisse. Na, und der letzte Pro-Tipp ist vielleicht noch, in der Personalisierung eines Chatbots lässt sich auch immer einstellen, wie ausschweifend der antworten soll. Wenn ich da sage, antworte bitte immer so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig, dann sind die Antworten wesentlich kürzer und natürlich pointierter. Und dann kommt es auch weniger zu AI Workshop.
Hast du eigentlich schon ein Gesicht in dein Kürbisgewächs geschnitten?
Na, sowas machen wir zu Hause eigentlich nicht. Viel zu viel Sauerei. Und außerdem, wo soll ich den bitte hinstellen? Auf meinem Balkon? Vor die Haustür unserer Wohnung? Ich finde, das wirkt nicht. Das wirkt nur, wenn du eine Veranda hast und in den USA wohnst.
Stimmt. Was aber wirkt ist, wenn du die Erkenntnisse dieser Episode nochmal zusammenfassen würdest.
Gut, dann jetzt hier an der Stelle nochmal die Zusammenfassung. Um was haben wir uns denn heute gekümmert? Da hatten wir zunächst einmal, können Sie uns nochmal ein Beispiel geben für eine Integration? Kurze Antwort, nein. Warum? Ganz klar, weil mit jeder Menge Beispielen, wie andere das machen, man selber nicht in die Lage versetzt wird, eine Transferleistung zu erbringen. Und diese Transferleistung wird gespeist aus einerseits Schulung im Thema KI und andererseits sich dann auch tatsächlich nach dieser Schulung intensiv mit KI zu beschäftigen. Und erst das ermöglicht einem auch eine Transferleistung zu erbringen, wie KI in der Organisation oder halt in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden kann. Von daher, nein, kann leider kein weiteres Beispiel geben. Daran müssen Sie selber arbeiten. Dann hatten wir die KI-Bubble. Ne? Hatte ich ja gesagt, KI-Bubble aus der aus der Investment-Perspektive überbewertet, aber ganz klar, wird platzen, ist für mich ziemlich sicher. Aus der Technologieperspektive nicht. Aus der Technologieperspektive haben wir eher eine Unterbewertung. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz gelassen. Ja, die Aktienmärkte werden, wenn das Ganze platzt, ein bisschen rauf und runter gehen. Ja, vielleicht müssen sich bestimmte Unternehmen auch dann am Riemen reißen und können nicht mehr ganz so viele neue Dinge produzieren. Ändert aber nichts daran, dass KI bleiben wird. Und zum Schluss hatten wir noch den AI-Workshop. Nochmal da vielleicht auf den Punkt gebracht. Wie kann man den vermeiden? Technisch, organisatorisch und kulturell. Technisch, weil wir zum Beispiel Schulungen geben. Schulungen sind das A und O. Dann aber auch eine Bezahlversion zur Verfügung stellen. Also, dass die Menschen tatsächlich iterativ mit ihrem Wissen mit KI arbeiten können. Und so werden die Arbeitsergebnisse automatisch besser. Dass wir Qualität vor Quantität haben im Organisatorischen. Das hat auch gleichzeitig was mit der Kultur zu tun, dass halt nicht schneller Output belohnt wird, sondern dass sich vielleicht jemand dafür Zeit nimmt und mal intensiv darüber nachdenkt und vielleicht sich einen guten Weg überlegt, wie etwas gelöst werden kann. Und das hat was damit zu tun, dass es halt ständig vielleicht irgendwelche Deadlines gibt, Eskalationen gibt, wo schnell was produziert werden muss. Je ruhiger ein Betrieb ist, desto weniger AI-Slop, Workslop entsteht auch. Man muss sich aber vor Augen führen, je mehr Workslop, also normale minderwertige Arbeit ohne KI-Hilfe, jetzt bereits entsteht, desto mehr AI-Workslop wird auch entstehen. Von daher haben eigentlich Führungskräfte die Aufgabe, sowieso ständig mit ihren Teams da an diesen Themen zu arbeiten. weil sonst halt dem AI-Workshop auch Tür und Tor geöffnet ist. Genau. Und ich denke, das kann man erst einmal so stehen lassen. Das war's mit dieser Episode. Digit, wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.